Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke Cool trifft, dem Format hier bei Orke Cool, in dem ich, Darmstadt, freie Journalist, jede Woche am Sonntag Hallo sage, einem Menschen aus der Spiel- oder Medienbranche, und mit dieser Person dann plaudere und plausche über die Arbeit und das Leben drumherum. Und dieses Mal traf das glückliche Los, mal wieder nach längerer Zeit einen Menschen aus der schreibenden Zunft, wie es so schön heißt, nirgendwo. Und zwar Dennis mit einem N, Giesler mit scharfem S. Er war hier und ich auch. Und dann haben wir uns getroffen, rund eine Stunde lang, haben wir miteinander gesprochen. Habe ich sehr genossen, mich nach einiger Zeit mal wieder auszutauschen mit einem Branchenkollegen, den ich persönlich auch noch gar nicht kannte, dessen Arbeit ich aber verfolgt habe. Und dafür gibt es auch gute Gründe, denn Dennis macht eine ganze Menge Dinge, die sehr interessant sind und das auch bei ganz unterschiedlichen Auftraggebern. Er ist Chef vom Dienst bei der Taz, er arbeitet freiberuflich für die Zeit Online und er arbeitet freiberuflich bei der GameStar und bei der Titanic, dem Satiremagazin und noch einigen anderen Anlaufstationen. Und seine Arbeit, ja, die ist umfangreich und weit und breit gefächert. Und da dachte ich mir, Mensch, du, da reden wir doch mal so ein bisschen. Da reden wir mal so ein bisschen darüber, wie er eigentlich in den Journalismus gekommen ist. Da gab es interessante Parallelen zu meiner eigenen Biografie. Wir haben über Hellhörigkeit im Altbau gesprochen. Wir haben, das war ganz besonders schön, in unseren alten E-Mail-Postausgängen gekramt und einander Pitches vorgelesen, für die wir uns heute ein bisschen schämen. Auch das war sehr nett. Es war, hat mich arg mitgenommen, auch im Nachhinein dann. Das war ein bisschen unangenehm, naja. Und wir haben dann noch zum Ende des Gesprächs auch ein bisschen darüber sinniert, ob es sinnvoll wäre oder sein könnte, einen Preis für ganz hervorragenden Spielejournalismus einzurichten als Auszeichnung und um die Qualität der Arbeit insgesamt auszuzeichnen, wenn dann mal irgendwo was Tolles erschienen ist im deutschsprachigen Raum. Das waren Themen. Falls ihr euch da draußen übrigens denkt, mein Gott, Moment mal, das mit dem Preis für Journalismus kennen wir schon. Vollkommen richtig. Das ist auch schon mal eine Diskussionsrunde hier im Universum von Okay Cool gewesen, als Lea Irion und ich uns gemeinsam zusammengesetzt haben. Lea, Mitarbeiterin hier im Okay Cool Team und in einem ganz eigenen Format für Steady-Supporter darüber diskutiert haben. Das war hochinteressant. Hier im Gespräch mit Dennis gab es nochmal ganz andere Aspekte, die aufgetan worden sind. Was ich vor allem als Vorwand gerne nutzen möchte, um euch darauf hinzuweisen, hey, Leute, ihr könnt Orke Cool finanziell unterstützen. Ist das nicht wahnsinnig toll? Es ist wirklich fantastisch. Ohne eure Unterstützung gäbe es dieses Projekt hier nicht. Es ist, wie es ist. Es gäbe auch nicht die Möglichkeit, abgefahrene Dinge zu tun, wie das, was ich jüngst verkündet habe, nämlich einen neuen Nebenarm, der das Programm von Orke Cool ergänzt, nämlich Orke Cool History, ein Ort für verschiedene Formate rund um Spiele, Archäologie und Geschichte, mit und von kundigen Gästen gestaltet. Das geht nur, weil ihr da draußen sagt, so, diese Art von Spieljournalismus, die wollen wir unterstützen. Dafür danke ich euch sehr. Falls ihr euch dem anschließen wollt, in der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link zur Steady-Seite. Gebt ihm doch gerne mal eine Chance. Ihr würdet mich freuen. Das ganze Team übrigens auch. So. Und nun aber, würde ich sagen, stürzen wir rein, oder? Ich finde schon. Schönes Gespräch mit Dennis Giesler. Habe ich sehr genossen. Hat mich gefreut, ihn kennenlernen zu dürfen. Ich wünsche euch da draußen und uns allen richtig, richtig viel Spaß. Übrigens, bei dir, das ist mir gerade eben schon aufgefallen, oh, jetzt habe ich es nochmal gehört, jetzt muss ich auf jeden Fall nachfragen. Bei dir, der Hintergrund, es halt ganz leicht, also wirklich minimal, nicht
oh,
so, dass
oh,
es,
nein,
wir beruhigen uns, nein, Moment, hören wir zu. Moment, also, es halt nicht so, dass ich jetzt sage, um Gottes Willen, es stört, was ich eigentlich, ich möchte eine Frage dahin werfen, weil mich erinnert dieser Raumhall an einen ganz bestimmten Raum und ich muss wissen, ob du in diesem Raum sitzt. Und zwar, ich habe ja auch mal fest angestellt als Redakteur gearbeitet und es gibt diese modernen Meetingräume, die nur so mini eingerichtet sind, wo so ein großer Tisch in der Mitte ist mit Stühlen drumherum, einem großen Monitor an der Wand und die haben exakt diesen Raumhall. Und jetzt muss ich mal fragen, bist du gerade in so einem Meetingraum?
Nein, ich bin zu Hause.
Ach du liebe Zeit.
Das Problem ist, wir wohnen hier in so einem riesen Altbau. Wir wollten auch gar nicht in so einer großen Wohnung eigentlich wohnen, aber es gab nichts anderes. Das ist ganz lustig in Berlin. Und da ist die Decke halt richtig hoch. Und dementsprechend, das ist schon ein besseres Mikro, aber ich glaube, gegen den Klang, ich weiß nicht, ob ich mich irgendwo anders noch
hinsetzen kann. Nein, um Gottes Willen. Nee, nee,
ich die Decke über meinen Kopf.
Nein. Ich war nur neugierig, weil dieser Hall, es würde ja auch jetzt zu deinem Beruf, sag ich mal, passen, wenn du da irgendwo gerade in so einem Büro drin sitzt oder so. Das hat mich nur total dran erinnert. Aber das ist ja spannend. Berlin, Altbau, kannst du ganz grob, wirklich nur grob verorten. Wo sind wir in Berlin gerade, wenn wir auf deine Wohnung schauen? Grob.
Ungefähr, also im Südosten, ja. Das ist am Treptower Park.
Ey, ich glaube, wir wären Nachbarn gewesen. Ich habe ja 8 Jahre in Berlin gelebt und lebte Alt-Treptow, aber dieser südliche, also südwestliche Zipfel, diese paar Parallelstraßen entfernt von der Sonnenallee. Weißt du, Karl-Kunger-Kiez und sowas, sagt dir das was?
Ja,
klar,
da ist mein Zahnarzt, da sind alle Karl-Kunger-Kiez.
Wir waren beim selben
Zahnarzt. Also das ist ungefähr einen Kilometer entfernt oder so von hier?
Ja, mega geil. Was für eine schöne Ecke. Und jetzt musst du mal erklären, wie kann es sein, also ohne es so wirklich zu wollen, in dieser Ecke in einen Altbau gelandet zu sein? Das ist ja, es klingt ja nach Checkpot.
Na, pass auf, wir haben vorher im Prenzlauer Berg gewohnt.
Wow! Und sag mal, ich muss mich aufrecht hinsetzen. Es ist ja hier wirklich eine Wohnbiografie. 10 von 10.
Nein, pass auf, das war wirklich Verarsche. Es stand Prenzlauer Berg auf dem Papier, aber es war so gesehen nicht Prenzlauer Berg. Es war so 20er Jahre Gebäude und es war so extrem hellhörig. Und wir hatten Nachbarn unter uns, die wirklich den ganzen Tag Techno gehört haben, ununterbrochen.
Okay.
Und ich war so oft unten und habe mich beschwert, aber die wollten halt nicht aufhören. Und dann kam die Corona-Pandemie, dann konnten die quasi keine anderen Mieter rausschmeißen. Wir waren bei der Deutschen Wohnen. Im Rückblick finde ich, ist es jetzt gar nicht mehr so schlimm, aber dort, da haben wir das schon richtig gelitten. Also ich habe da auch schon mit meiner Freundin zusammen gewohnt.
Ja, ja.
Und dann haben wir uns auf Wohnungssuche begeben in Berlin. Hey, macht dir richtig Spaß. Und da haben wir dann wirklich, sind wir es dann richtig angegangen, dass wir quasi jede Minute eBay Kleinanzeigen oder so aktualisiert haben.
Ja.
Und haben dann uns so eine 30-seitige Bewerbungsmappe gemacht, auch so mit Anschreiben und so. Total gestört. Ja, und dann war die Wohnung drin. Und meine Freundin hat mir gesagt, du musst den sofort schreiben auf, was war es, ImmoScout ist
ja,
das, glaube
ja,
ich,
ja, ja.
Mit Premium-Account, dass du ganz oben da landest. Und dann haben die uns eingeladen und da waren wir zu 12 hier und dann haben wir gesagt, ja, würden wir nehmen, ja. Und dann haben die gesagt, na gut, dann schicken sie mal ihre Unterlagen noch dazu. Und dann habe ich das dann alles losgeschickt und eine Woche später haben wir die gekriegt. Total verrückt.
Ich bin vor allem hängen geblieben, gedanklich bei der Hellhörigkeit in der alten Wohnung. Ist die neue besser in der Hinsicht?
Die ist wirklich wie ein Bunker. Also kannst dir machen, was du willst.
Das ist ja fantastisch.
Das ist krass. Aber sie halt halt, ne?
Ja, aber damit können wir alle gemeinsam leben, solange die Hellhörigkeit weg ist, ohne Witz. Da muss ich gleich nochmal eine letzte Frage stellen, bevor wir zu dem anderen Kram kommen. Aber die Leute da draußen haben mich begleitet auf meinem Leidensweg, weil ich einige Zeit lang in einer sehr hellhörigen Altbauwohnung gelebt habe. Und du, also wie sagt man das? Menschen, die nicht davon betroffen sind, unterschätzen, wie dauerhafter Lärm im Hintergrund wirklich auf die Nerven geht. Ohne Witz, es gibt da draußen ein YouTube-Video, das ist Teil der Reihe Orke Cool packt aus, das ist so ein monatlicher Blick hinter die Kulissen von diesem Projekt hier. Und das habe ich aufgenommen, weil es nicht mehr anders ging, in meiner Vorratskammer im Altbau. Dann stand ich da wirklich zwischen Hämmern und Sechsersteckdosen und habe, weil das der ruhigste Ort in der Wohnung war, und habe da mein kleines Referat gehalten. Es war ganz furchtbar. Und jetzt wohne ich anders in Hamburg, auch noch in der Wohnung. Man bekommt durchaus so ganz am Rande etwas mit von Menschen drumherum. Aber was für eine Verbesserung. Was für eine Verbesserung. Und nochmal, was das psychisch mit einem machen kann, ohne Witz, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Ja, ja. Das unterschätzen auch andere, die das so noch nicht erlebt haben. Das ist wirklich extrem belastend.
Ja. Hattest du das Gefühl, dass bei der Wohnungssuche dein Beruf ein Vorteil oder ein Nachteil ist?
Gute Frage. Ich glaube, das war denen relativ egal. Ich schreibe nie den Medien rein als Namen, wo ich arbeite, sondern ich sag entweder Redakteur oder Journalist. Aber den meisten, also ich glaube, denen ist das an sich wurscht gewesen. Ich meine, das ist ja auch so eine gesichtslose, wie nennt man das? Vermietungskonsortium oder Firma. Das ist jetzt kein Privatvermieter oder so. Und vorher der Deutschen Wohnen, denen war das auch total egal. Hauptsache die Kohle stimmt.
Ich hab festgestellt, vielleicht hast du die Erfahrung dann in einem anderen Kontext gemacht, wenn Leute mich fragen, ob jetzt Vermieter oder Taxifahrerin oder wer auch immer, fragen, was ich beruflich mache, sag ich, immer erstmal Journalist. Ist ja auch richtig. Und dann aber merkt man sofort, alle Leute denken, und man kann es ihnen ja auch nicht verdenken, an diese eine besondere Art von Journalist, weil ich dann zum Beispiel ganz oft gefragt werde, was hältst du von Putin? Also was sagst du denn zu diesem Krieg? Und dann sage ich, also ich habe dazu eine Meinung, aber um nochmal zurückzurudern, ich bin Journalist über Spielkultur. Also, kennst du das, diesen Gesprächsteil? Ist das was auch in deinem Leben? Also bei dir ist es ja nochmal ein bisschen anders, du hast ja noch mehr Themen unter deiner Haube, aber kannst du das nachvollziehen?
Ja, total. Also ich habe so das Gefühl, manchmal dann kippt ein bisschen die Stimmung.
Ja.
Ich war zum Beispiel, ich war mit einem, oh warte mal, jetzt habe ich gerade eine E-Mail gekriegt, ich muss mal kurz das E-Mail-Programm ausmachen.
Du tu dir keinen Zwang an, kannst ja auch ruhig ein bisschen was wegschaffen, das ist vollkommen in Ordnung.
Genau, ich schreibe noch kurz nebenbei weiter, warte, ich muss es dann abgeben.
So mache ich es doch auch, ich mache ja auch parallel ganz andere Dinge hier noch, das ist vollkommen in Ordnung.
Katzenstreicheln
und so. Na klar.
Warte, wo waren wir? Ja, ich hatte mit einem Freund eine Radtour an der Mosel gemacht, das machen wir jedes Jahr. Klingt jetzt erstmal super langweilig.
Nein, das riecht nach Wein vor allem. Da bin ich sofort in Weinstimmung.
Okay. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und da war so eine Unterkunft und da war so ein nettes Ehepaar. Und dann haben wir da quasi gepennt. Die hatten das auf Airbnb. Mhm. Und dann ist auch irgendwie der Begriff gefallen, so dass ich jetzt hier Journalist bin. Dann guckt er mich so an und sagt so, also ich bin davon überzeugt, dass die deutsche Presse zensiert wird. Mhm. So, und ich so, oh Gott, lassen wir uns jetzt auf die Diskussion ein. Der Freund, mit dem ich da war, der ist da Jurist, das wäre schon eine gute Kombination gewesen. Und ich denke mir dann so, ja, okay, so, was soll ich dazu jetzt sagen? Dann kannst du dich halt auf die Diskussion einlassen. Meistens mache ich das nicht. Und dann sage ich manchmal dann auch, dass ich jetzt irgendwie Digitaljournalist bin oder oder auch über Spiele mache. Ja, oder online oder sowas. Ja. Und dann lassen die einen dann meistens in Ruhe. Aber das gibt es, ja.
Ich habe gemerkt, und das ist wirklich der letzte Gedanke dazu, aber ich habe auch gemerkt, es gibt es durch die Pandemie auch, also so, ich sag mal, Symbole, die man bei sich in der Wohnung haben kann, ich erkläre das gleich, die direkt die Stimmung total verschieben können. Und zwar, was ich meine ist, konkretes Beispiel, vor ein paar Wochen war das, da hatte ich so einen älteren Herrn da, der war dafür zuständig, mir das Internet in meiner alten Wohnung da abzuklemmen, keine Ahnung. Er musste da irgendwas machen, was ich nicht kann. Das ist der Punkt. Also er kam quasi schon an mit so einem, ich sag mal, Machtgefälle. Also ich bin auf eine Weise angewiesen darauf, dass das, was er jetzt macht, also zum einen funktioniert und auch wirklich heute passiert. Das war eine wichtige Situation. So. Und heute. dann, jetzt kommt der Knaller. Und dann habe ich mich so vorbereitet auf diesen Termin, gedanklich und all das, und habe dann gesehen, na klar, bei mir hing in der alten Wohnung am Eingang, in so einem alten Postkasten, der so bis nach innen in die Wohnung reingeht, so Altbau eben, da hingen Masken, ne? Also, kluge Sache, ist ein sinnvolles Ding, so eine Maske, ne? Wir wissen alle, warum man die hat. Und dann dachte ich mir wirklich in so einem Moment, und das war etwas, was ich vor 4 Jahren natürlich noch nie gedacht hätte, okay, Moment, was ist, wenn er so ein super harter Corona-Leugner-Typ ist, die Maske sieht und unter einem fadenscheinigen Grund sagt, nö, ich mach das hier nicht. Und dann war ich echt, dann war ich in mir, das war wie so ein sokratischer Monolog, ich weiß es nicht, dann dachte ich so, okay, wie weit gehe ich mit meinen Prinzipien, weil es ist wichtig.
Ja, was hast du gemacht?
Moment, erlöse diese Mann ab. Egal, wie weit gehe ich mit meinen Prinzipien, weil es ist wichtig, dass das heute funktioniert. Mhm. Wo ziehe ich moralisch meine Grenze? Tatsächlich, ne, jetzt werden die Leute aufstehen und sagen, na klar, sagt er das, aber es stimmt tatsächlich, ich habe sie hängen lassen, aber ich muss gestehen, ich war ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, wie der so drauf ist. Ich kenne das noch von Berlin, da waren auch Leute manchmal auch so in der Handwerkerwelt, wo ich das Gefühl hatte, die eskalieren hier auch gleich sofort. Also da gab es dann noch, als Corona noch viel näher war als heute, also die Hochphase, die Pandemie und all dem, da hatte ich manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt diesem Mann, der gerade im Bad die Kacheln, die Fliesen auswechselt, davon erzähle, dass ich mich geimpft habe, dann schlägt er mich mit dem Hammer tot. Das war so die Stimmung, die in Berlin in meiner Wohnung mal herrschte. Und deswegen war ich sehr vorsichtig.
Ja. Ich kann die Gedanken voll nachvollziehen. Also ich hatte das, als wir hier wir haben ja auch so Doppelfenster so, ist ein bisschen wie im Museum und da haben wir so jemanden da, der das so abgedichtet hat, weil im Winter, sonst ist das hier quasi eisekalt. Und wirklich, vorher bin ich hier durch die Wohnung gegangen und habe so ein bisschen gescannt, okay, was ist jetzt quasi okay und was kann hier irgendwie dafür sorgen, dass der die Arbeit nicht macht oder so. Und ich kam mir in dem Moment auch richtig schlecht vor oder auch so ein bisschen feige, dass ich quasi nicht dazu stehe, aber wie du sagst, das war so ein Abhängigkeitsgefälle oder Gefühl. Und ich glaube, in Berlin geht das noch. ich komme ja aus Leipzig und da ist ja noch ganz andere Handwerker, die bei dir in die Wohnung kommen. Ne? Also da ist dann die Wahrscheinlichkeit wirklich richtig, richtig hoch, dass das passieren kann. Freunde von mir haben das auch schon erlebt, dass die dann wieder gegangen sind, die Handwerker, ne, weil die dann keinen Bock hatten.
Apropos Leipzig, da haben wir es. Da haben wir die Brücke entdeckt, über die können wir jetzt gemeinsam gehen. Ich habe faszinierenderweise gelesen, wir haben eine ähnliche Biografie. Also nicht, also es ist so ein bisschen wie, wenn man die eine Biografie von einem von uns beiden mit so Butterpapier auf den anderen Bogen drauf macht. Wesentlich ähnlich, aber im Detail dann doch anders. Und zwar meine ich, wir beide haben, ich sag mal, einen geschichtswissenschaftlichen Background. Das fand ich hochfaszinierend, wenn ich es richtig gelesen habe. An der Uni Leipzig von 2010 bis 2014 hast du studiert Geschichtswissenschaft. Ich dreh durch. Ist das erstmal korrekt? Nicht, dass ich hier auf was Falschem aufbaue.
Ach, warte, jetzt muss ich selbst erstmal überlegen, aber das kommt hin oder Ende 2009. So.
Irgendwie so. Aber Geschichtswissenschaft, das ist das Wichtige. Das haut auf jeden Fall hin.
Ja, das haut hin.
So, große Frage erstmal, warum? Was war's? Bei mir, ihr habt das jetzt schon tausendmal erzählt, das muss ich dann nicht nochmal. Hier, Leidenschaft, immer Archäologie, cool, cool, cool. Ihr möchtet gerne in die Forschung. Was war's denn bei dir?
Ich hatte mir schon gedacht, dass so eine Frage kommt und ich hatte mich heute früh mit meiner Freundin ausgetauscht und ich so, oh Gott, Nein. Was kann ich dem Dom sagen, wenn die du Frage hast, kommt?
Entschuldige, ich, ganz kurz, ihr habt am Frühstückstisch schon über dieses Gespräch hier gesprochen. Ich bin eine Mischung aus geehrt und aber auch, weiß ich nicht, peinlich berührt. Okay, das freut mich.
Ja, also ganz kurz beim Frühstück. Es war wirklich, ich weiß noch genau, wo die Entscheidung gefallen ist. Ja. Und zwar, ich hatte diesen Leistungskurs belegt, 11., 12. Klasse. Vorher hat mich Geschichte eigentlich gar nicht so interessiert. Und dann war so Ende 12. Klasse und ich weiß noch, dass ich an der Straßenbahnhaltestelle stand in Leipzig und dachte mir so, oh Mist, jetzt musst du ja bald studieren, was kannst du denn mal machen? Und da bin ich so die einzelnen Schulfächer durchgegangen und hatte auch geguckt, was kein NC hat.
Ja.
Und dann war es Geschichte. Und dann habe ich einfach geguckt in Leipzig. Und Leipzig war ja damals so im Kommen. Ne? Das war ja 2009, 2010. Vorher wollte ja keiner wohnen. Und dann ist das gekippt und auf einmal sind alle hingezogen. Und jetzt wohnen ja viel mehr Leute als damals dort. So ist die Begründung. Also es war jetzt nichts Besonderes oder so.
Aber Geschichtswissenschaft, das ist ja, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, das ist ja auch viel die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft über die Geschichte. Also ne, der Bezug zur Geschichte, wie man Geschichte erforscht. Also es geht auch viel um so theoretische Grundlagenarbeit, oder?
Ja, genau. Also wir hatten so ganz viele Forscher. Schon wieder alle Namen vergessen. Hey.
Alle sitzen jetzt hier und hoffen, genannt zu werden. Genau. Und keiner.
Alle wollen jetzt irgendwie.
Keiner bekommt's.
Nee, es ging viel um die Konzepte.
Na klar.
Das hat mich ehrlich gesagt auch mehr interessiert als immer so Jahreszahlen oder so auswendig lernen. Das fand ich immer öde, sondern es ging so um das große Ganze. So, wie wird das in anderen Ländern gehandhabt und so. Das fand ich super spannend und das war auch echt gut dann in dem Bachelorstudiengang war das ja.
Aber offenbar nicht spannend genug, weil du sagst nämlich gerade, der Master setzt dann ganz woanders an und das finde ich auch hochinteressant, nämlich Journalistik. Mhm. Wie kommt das denn jetzt? Also zu sagen, alles klar, ich mache hier meinen Bachelor in dem einen und wechsle jetzt, also da muss ja in der Zwischenzeit was passiert sein, wo du dann gesagt hast, so, ich glaube, mich interessiert das auch.
Ja, da ist einiges passiert. Das war, ich hatte hier den Bachelor beendet und dann wollte ich, da habe ich schon mal in Berlin gewohnt für ein halbes Jahr. Und hatte dort einen Geschichtsmaster angefangen an der FU. Und der war auch ganz, also es war auch ganz spannend. Und irgendwann hatte ich aber so gemerkt, was machst du denn jetzt damit nun dann endgültig beruflich eigentlich? Und dann hatte ich überlegt und dann habe ich den abgebrochen, weil ich dachte, das ist jetzt nicht so zukunftsträchtig. Und das war eine relativ schwierige Zeit, Umbruchszeit. Und dann war ich wieder nach Leipzig zurückgegangen, brauche ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Und Freunde von mir, die waren auch Journalisten und die hatten in Leipzig auch den Journalistikstudiengang studiert. Und dann hatte ich vorher noch ein Praktikum bei der Süddeutschen Zeitung in Erding gemacht. Das war sehr lustig dort. Und von dort hatte ich dann mich dann weiter über den Studiengang informiert und hatte dann war zu dieser Aufnahmeprüfung dann in Leipzig. Und da hat es dann geklappt und dann habe ich das gemacht.
Aber warum Journalistik? Es klingt jetzt in der Geschichte so random. So, weißt du, das tauchte dann auf und dann habe ich das einfach gemacht. Aber da muss es ja was geben, wo du dir gedacht hast, das reizt mich, das macht was mit mir.
Naja, also ich hatte vorher so eine ganz schreckliche Wissenschaftsschreibe, weißt du, so mit diesen Unheitkeit, diese ganzen auch, Substantivierungen. Ja, es dauert Jahre, ne, bis man sich das so selbst rausprügelt. Und für mich war dann der Journalistikstudiengang eben so die Methode, dass ich irgendwie mein Wissen gut schriftlich, also niederbringen kann, runterschreiben kann und dass ich einfach so ein bisschen an meinem Stil arbeite und so. Und das hat es auch voll gebracht für mich. Also das war super. Wir mussten zwar am Ende so eine riesige Masterarbeit schreiben. Das war richtig, richtig schlimm, weil das war so richtig empirisch und wissenschaftlich und das hatte ich vorher noch nie gemacht. Mhm. Aber deswegen, ich wollte einfach so dieses Wissen so ein bisschen dann besser rüberbringen und wollte dann deswegen so die Schreibskills verbessern und das ging richtig gut in der Master, das war super.
Das ist ja interessant, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, zu dem Zeitpunkt, als du im Master warst, warst du eigentlich noch für dich selbst so, was auch so zukünftige Berufsplanung angeht, immer noch in der Welt der Geschichte unterwegs und es ging ja vor allem darum, das, was du da so gelernt hast, auch unter die Leute zu bringen.
Genau, also das war rückblickend jetzt, ich finde, dass so mein Lebenslauf relativ stringent eigentlich wirkt, so, ja, okay, Geschichte, dann so digital und Spiele und dann noch Journalistik studiert. Aber so gesehen war das immer so ein Vor und Zurück und ich war dann auch überhaupt nicht sicher, ob es das nun das Richtige ist. Ich habe das ja auch den Master ewig studiert, weil ich nebenbei dann schon so gearbeitet hatte. Aber ja, so wie du es zusammengefasst hast, kann man das sagen, ja.
Kleiner Sprung jetzt schon in die Gegenwart, weil es mich mal interessiert. Was würdest du sagen, so Zwischenfazit, was immer jetzt so, also nach dieser Zeit, über die wir gerade gesprochen haben, 10 Jahre später, gute Entscheidung? Oder ist da manchmal immer noch so ein Fragezeichen, wo du denkst so, naja, also man könnte ja auch nochmal, ist ja nie zu spät, man kann ja immer nochmal anders.
Nein, da will ich gar nicht drüber nachdenken.
Oh nein, okay.
Sehr gut. Nein, da ist man genau richtig so, wie es jetzt ist. Es gibt keinen anderen Weg. Mann, du hast recht, das ist genau 10 Jahre her, völlig verrückt. Ja. Das ist super gut gelaufen, so wie es jetzt ist. Es fühlt sich jetzt genau richtig an, aber der Weg war echt lang und anstrengend. Also wenn ich jetzt mich irgendwie vor 10 Jahren treffen würde und mir irgendwelche Ratschläge geben würde, würde ich sagen, ja, du musst jetzt nicht unbedingt den Geschichtsmaster anfangen und kannst es vielleicht auch ein bisschen lockerer angehen lassen.
Ja.
Weniger verbissen, weil das hat schon echt viel Kraft gekostet. Ich meine, gut, so geht es sicher vielen Leuten dann in den Mitzwanzigern so orientierungslos, jetzt nicht genau wissen, was sie machen sollen. Vielleicht muss man da auch irgendwie durch, aber ein bisschen leichter hätte es ruhig auch sein können, finde ich.
Wenn du das sagst, wenn ich fragen darf, ein bisschen weniger verbissen, wie muss ich mir das vorstellen? Das klingt ja wirklich, also von dem wenigen, was ich jetzt weiß und gehört habe, wie so ein super Nebeneinander von so Kontrasten, dieses eine so, also es klingt ja so, als wärst du da auch wirklich ehrgeizig gewesen und willst da auch kluge Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite immer dieses Fragezeichen, ist das hier eigentlich die richtige Straßenseite, auf der ich fahre? Sollte ich eigentlich vielleicht was ganz anderes machen? Ich stelle mir das wahnsinnig kräftezehrend vor, wenn das zutrifft.
Ist es auch, ne? Also es war ja immer so was Doppelgleisiges. Ja. Dann wollte ich ja auch noch, um dann vielleicht ein bisschen zum Thema noch zu kommen, im Games-Journalismus reingehen und hatte ja auch immer diese Games da gelesen und dachte mir, oh, wie kann ich denn da jetzt noch landen? Ich schreibe ja nur so über historische Themen und oh Gott, Dom, das ist auch ganz, ganz schlimm. Ich hatte letztes Mal meine alten E-Mails gelesen, so wie ich so Pitches an so verschiedene Redaktionen und so geschrieben hat. Das darfst du dir nicht durchlesen.
Ja,
da denkst du wirklich, oh Gott, da hatte ich ganz schlimmes Gefühl. Und dann dachte ich so, nein, Dennis, das ist 10 Jahre später. Das ist alles cool jetzt. Aber oh Gott. Das war mehrgleisig.
Dazu komme ich gleich. Da muss ich mich direkt mit dir einhaken. Ich habe auch in meinem Google Doc habe ich ja die ganzen Ordner und Pitch-Blätterchen, die ich da geschrieben habe, damals auch vor 10 Jahren so und danach. Du, ich habe mich ehrlich gefragt, wie habe ich damals überhaupt Geld verdient? Also die Pitches sind ja alle Rotze, also die Ideen nicht mal unbedingt, aber die Art, wie ich das verkauft habe und beworben habe und versucht habe, cool wirken zu lassen oder cool klingen zu lassen, das ist ja furchtbar. Ne? Also wie gesagt, man sieht ja dann Lirum Larum, man ist ja gewachsen als Mensch, sonst würde man das ja so gar nicht erkennen, aber es ist schon, ich bin vom Stuhl gefallen, was ich da alles damals verschickt habe in der Welt. Also
ja. Die Pitches.
Du, wollen wir mal was machen? Das ist jetzt ein kleiner Sprung, wie Indiana Jones damals über die Klippe und wir hoffen, darunter ist eine unsichtbare Brücke. Sag mal, hast du Lust, mal jetzt spontan, wirklich, ohne Vorbereitung, in eine der alten Pitch-Mails mal kurz reinzugehen? Dann mache ich das nämlich auch. Dann könnten wir kurz uns einander rezitieren, einen der alten Pitches von vor 10 Jahren oder was.
Oh Gott, aber da muss ich ewig suchen.
Komm, ich leg mal vor. Guck ruhig mal, ich such mal bei mir raus und dokumentiere währenddessen meine Reise, weil das ist ja alles, oh Gott, ich höre dich schwitzen.
Ich schwitze richtig. Ich habe leider auch noch einen Pullover an, so ein Mist hier.
Ja, ich habe es richtig gemacht. Ich habe direkt bei meinem T-Shirt hier angekommen. Für genau solche Momente, damit sowas nicht passieren kann. So, jetzt bin ich hier erstmal, also ich gehe jetzt wie folgt vor. Ich gehe jetzt in mein E-Mail-Fach und gehe in die gesendeten Mails und gebe als Suchwort quasi Pitch ein. So, und jetzt muss ich, glaube ich, ganz, ganz weit zurückgehen in die Vergangenheit. Und das ist wirklich absurd. Jetzt sieht man auch mal gerade, wie viele Mails man so schreibt. Ich bin jetzt schon um 600 Mails zurückgegangen, um Gottes Willen.
Ich bin jetzt gerade 2018.
Ich bin 2020 gerade in meiner Übersicht. Jetzt bin ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich habe was. Ich glaube, ich habe hier eine vielversprechende Überschrift gerade gefunden. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, nicht, dass der Artikel irgendwann mal erschienen ist. Das ist ja richtig unangenehm dann. Ich glaube, ich habe was. Ich glaube, ich habe was und ehrlich gesagt, ich blieb vor allem hängen an der Pitch-Überschrift. Ich überfliege mal gerade, ob ich das den Menschen hier zukommen lassen kann.
So, warte mal, 2015.
Okay, ich habe was. Lass dir ruhig Zeit, mach dir keinen Stress. Ich sammle auch gerade Kräfte hier. Ja. Oh Gott. Wie ist die Situation? Hast du eine Auswahl gerade vor Augen und hoffst einfach, dass ich vergesse, dich auch zu fragen? Oder?
Nein, ich gebe, wo ich ganz am Anfang war, war die GameStar und da muss ich jetzt hier nochmal einen Gesendetordner geben zurück. Aber das dauert kurz, warte.
Du lass dir die.
Aber natürlich hoffe ich, dass du mich vergisst. Ja. Du kannst es gerne in epischer Breite bitte vorlesen, ganz langsam deinen Pitch. Dass das alle hören können.
Also, ich kann ja schon mal, ich weiß nicht, kann ich währenddessen schon mal kurz was dazu sagen oder brauchst du die volle Konzentration? Also, jetzt habe ich es natürlich klugerweise. So, ich kann schon mal jetzt sagen, was ich jetzt hier gleich vortragen werde. Also, das ist ein Pitch aus dem Jahr. Das ist noch gar nicht so lange her, unangenehmerweise. ja, ist egal. 2019. Wir sind im Jahr 2019. Da war ich freiberuflich tätig bereits seit 2 Jahren und habe einen Pitch, ich werde jetzt nicht den Empfänger nennen, für einen Text abgeschickt. Und nochmal für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben, also Pitch im Grunde ganz einfach, das ist ein Bewerben der eigenen Idee, den eigenen Text, den man da gerne schreiben möchte, per Mail an den Post, an den möglichen Auftraggeber oder Auftraggeberin. Und in diesem Pitch, das ist die große Kunst, muss man zum einen also möglichst überzeugend und mitreißend erklären, warum diese eigene Idee die allerbeste ist und gleichzeitig, und das ist die zweite Schwierigkeit, kurz und prägnant bleiben, weil, na klar, niemand, auch von den großen Redaktionen, hat wirklich Bock und Zeit, sich da lange, lange Absätze durchzulesen. Man muss relativ schnell erfassen können, ist das interessant für uns als Redaktion, wollen wir das machen, hin und her und so weiter. Das ist die Ausgangssituation. Und wenn du magst, kann ich mal ganz kurz bei mir die Pitch-Headline vorlesen und dann noch ein, zwei Gedanken loswerden. Hast du bei dir was gefunden zwischenzeitlich?
Ich habe hier ganz viele Praktikumsanfragen gefunden, dass ich irgendwo Praktikum machen kann. Aber jetzt noch nicht. Ich muss noch mal kurz gucken. Diesmal vor bei dir.
Du, ich spüre, du möchtest uns die Zeit schenken. Ich weiß, ich merke das doch.
Wenn du wüsstest, wie sehr ich mache hier kreuz und quer.
Ja, ich weiß, das ist doch längst kein E-Mail-Eingang mehr, wo darum geklickt wird. Okay, komm, also ich erzähle einfach, wenn du nicht magst, du musst auch nicht, um Gottes Willen. Aber ich kann das mal kurz machen und zwar, also ich werde kurz noch ein Vorwort sagen und dann lese ich die Überschrift vor. Also das Thema ist eines, das mich bis heute wirklich interessiert und auch bewegt und auch mit der Arbeit beschäftigt. Und der Pitch ist inhaltlich einer, den ich immer noch cool finde, aber es ist auf eine Weise bezeichnend, weil die Pitch-Überschrift ist eine, die ganz typisch ist für eine, für, ich sag mal, für die frühere Zeit meines Schaffens, in der ich immer zu viel wollte und auch immer in ganz großen Dimensionen gedacht habe und immer alles auf die viel zu große Bühne gestellt habe. Und alle Leute werden gleich begreifen, was ich meine, wenn ich die Pitch-Überschrift vorlese. Und zwar, Achtung, ich zitiere, Empathie und Trauerhilfe statt Kimme und Korn, wie Games die Welt verändern können.
Tja. Oh, habe ich kurz fast gegähnt.
Also, Entschuldigung mal, wer hat dir die Erlaubnis gegeben, jetzt persönlich beleidigt zu werden? Nein, also du hast vollkommen recht, das ist eher was für ein Sammelband vielleicht. Ich bin immer noch Fan von Empathie und Trauerhilfe gegenübergestellt zu Kimme und Korn, aber wie Games die Welt verändern können, ist natürlich schon arg gähnig. Und es ging um Spiele, die sich um Mental Health drehen und treten, dass ich dieses Phänomen damals der Leserschaft von diesem Magazin da näher vorstellen wollte. Aber, also inhaltlich, wie gesagt, finde ich das toll und wichtig, aber die Verkaufe, wie man sagt, also furchtbar. Also das ist was, was ich heute so nicht mehr verschicken würde. So, ich habe blank gezogen. Wie sieht's aus?
Ich habe was gefunden.
Na dann.
Das war ein Zeit-Online-Pitch. Da hatte ich aber noch nicht für die geschrieben. Da habe ich hier.
In welchem Jahr sind wir?
2017.
Okay.
April 2017. Und zwar vor den Baum gefahren, Doppelpunkt. Die Flatout-Serie stand für einen neuen Ansatz im Rennspielgenre, zerstörbare Strecken und spektakuläre Offroad-Rennen. An die genialen beiden ersten Teile können die Nachfolger nicht anknüpfen, dem Rennspielgenre schadet das. Und ich denke mir, warum 2017? Kam da gerade Flatout 3?
Ich bin vor allem begeistert von der Länge dieser Überschrift. Das ist ja wie die unendliche Geschichte. Ah ja, großartig. Und also ich bin ähnlich.
Vor dem Baum gefahren, das ist schon. Uiuiui.
Ich bin ähnlich wenig angetan wie du von meinem Pitch.
Sehr schön. Wurde auch nicht genommen.
Ja. Ah, wunderbar. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall nicht in der Form, da wurde dran rumgedoktert, aber es ist schon faszinierend. Ne? Es ist wirklich ein Blick in die Abgründe, die man da so im eigenen Pitch-Postfach machen kann. Aber vielen Dank, dass du es mal kurz hier für uns gewagt hast. Ich finde das ja, ist wirklich hochinteressant. Okay, wir können wieder durchatmen, wenn du magst. Wir können wieder zurückkehren. Aber das war sehr interessant. Also vielen Dank. Ich würde nur mal gern kurz zurück, bevor wir zu deinen freiberuflichen Tätigkeiten kommen, die sich ja dann an die Uni-Zeit angeschlossen haben, zur Uni selbst kommen, und zwar Uni Leipzig. Du hast schon gesagt, du kommst ja auch von da, ne? Und hast da jetzt auch studiert. Hast du dir jemals gedacht, so, boah, wäre auch cool gewesen, also die FU war ja so ein kurzer Nebenschlenker, aber auch mal längere Zeit einfach ganz woanders zu studieren? Oder fandst du das gerade cool, in der Heimatstadt zu sein?
Ach ja, das war damals gar nicht so überlegt, weißt du? Also das war so ein richtiges Bequemlichkeitsding, die Entscheidung. So während ich das Studium hatte, dann habe ich so gemerkt, krass, die anderen kommen immer aus anderen Städten. Gibt es hier irgendwie noch Leute, die aus Leipzig kommen? Das war richtig seltsam. Rückblickend betrachtet war es schon gut, da zu bleiben, weil halt ich habe ursprünglich also im Norden von Leipzig gewohnt, so immer sehr außerhalb. Meine Schule war auch so im Norden und da hatte so diese Schulzeit mit dieser Studienzeit überhaupt nichts miteinander zu tun. Das war wie so eine andere Stadt. Und Leipzig hatte sich ja auch so krass verändert. Dementsprechend war es für mich dann irgendwie fast schon so, als ob ich in eine andere Stadt gezogen wäre, weißt du?
Ja.
Dementsprechend habe ich da dann nichts vermisst.
Das kann ich verstehen. Leipzig, ich war ein einziges Mal in meinem Leben in Leipzig bisher für ein Filmfestival vor vielen, vielen Jahren und habe da eine auch Journalistenkollegin kennengelernt von vor dort. Es ist jetzt für niemanden interessant, aber ich habe das noch nirgends erzählt. Ich habe mich da gerade dran erinnert und ich habe ihr damals gesagt, ey, wenn ich mal wieder da bin, dann trinken wir ein Käffchen, weil es einfach nett war mit der. Und wir folgen uns, ne, über Social Media und sowas, aber seitdem war ich noch nie in Leipzig und ich freue mich richtig drauf, weil mittlerweile sind das jetzt schon 8 Jahre, dann irgendwann zu sagen, so, jetzt ist es soweit, ich bin wirklich zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder in Leipzig, toll, naja, nur am Rande. Also Leipzig würdest du empfehlen als Unistadt, es klingt ganz so.
Also wie es jetzt heute ist, ich bin ja schon ein bisschen länger jetzt weg, weiß ich nicht, aber damals war es richtig geil.
Okay.
Also es war super. Was wir für die Mieten da gezahlt haben, das war absurd.
Oh, Gottes Willen.
Ich habe da für mein Zimmer, ich weiß nicht, 130 warm gezahlt oder 140. Also das war auch nicht so groß, aber das war Wahnsinn.
Das ist wirklich Märchenland, wenn du das heute jemandem erzählen würdest. Naja.
Heute ist, glaube ich, auch nicht mehr so.
Apropos Märchenland. Wie fühlte sich das an, dann bei der GameStar, hast du ja erzählt, dann als Freier einzusteigen? Ich kann mir vorstellen, es gibt da so zwei Möglichkeiten. Ich habe ja auch schon mit Leuten gesprochen, die auch sowas dann irgendwann mal gemacht haben. Für die war es wirklich die Erfüllung eines Kindheitstraums. Die haben sich gedacht, mega geil, endlich, ne? Kannst du für die schreiben, die du in deiner Kindheit und so schon konsumiert hast. Andere hingegen haben hier auch schon sowas erzählt wie, ja, in der Praxis war es dann nicht so geil. Jetzt gar nicht konkret GameStar, um Gottes Willen, sondern allgemein dieser freie Journalismus in der Spielewelt. Wo würdest du dich da so einordnen?
Also GameStar, das war schon richtig krass. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie bin ich an die E-Mail-Adresse von Michael Graf rangekommen?
Nachts ans Redaktionsfenster gestellt, auf die Schreibtische geguckt.
Irgendwie sowas. Oder von irgendjemand anderem. Ich weiß nicht. Ich werde jetzt keine Namen da erwähnen.
Nicht noch mehr Namen. Also.
Weitergegeben hat. So, dann habe ich dem einfach so viele schlechte Pitches geschickt.
Geil.
Und er hat die alle abgelehnt. Und irgendwann hat er mir, glaube ich, aus Mitleid oder so dann so gesagt, nee, das ist alles nix, aber willst du nicht was darüber machen? Und ich so, oh Gott, ja.
Nee, das ja, ist bitte. Alles nix. Sehr gut.
Genau, tut mir leid, das ist unter meiner Würde. Nein, das war dann über dieses Lizenzen-Marken in Spielen. So. Das war so der erste Text. Und dann hatte ich das so geschrieben und war dann natürlich auch relativ unsicher. Und zu der Zeit war ich aber auch in Bayern, ne, bei der Süddeutschen Zeitung in Erding.
Ja.
Und dann hatte ich den Artikel abgegeben und dann hat der Michael Graf gesagt, ja, dann kommst du mal zu uns in die Redaktion und dann können wir dir dann nochmal zusammen noch den letzten Feinschliff geben. So. Und ich war dann so aufgeregt und dann konnte ich dann in die Redaktion kommen und das war dann wirklich schon so wie die heiligen Hallen.
Ja, ja.
Da reinzukommen. Da waren auch damals noch hier die Pott-Leute mit da.
Ja, ja, ja.
Die waren noch alle mit da. Und dann haben wir den Text gemacht und das war super cool. Und dann hatte ich so gefühlt den Fuß in der Tür.
Hattest du jemals in der ganzen Zeit davor überlegt, direkt quasi in den Spielejournalismus, sage ich mal, einzusteigen? Weil es tauchte jetzt bisher noch gar nicht als Thema irgendwie auf.
Ja, gute Frage. Also ich hatte das immer gelesen. Mhm. Ich hatte so reihenweise, bergeweise GameStars, die ganzen alten. Und ich weiß nicht, also das Schreiben, das kam dann erst so 2012, 2013, 2014, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte oder die Lust hatte, mich irgendwie näher damit zu beschäftigen und auch mal über die Rezensionen hinaus zu gehen. Und das war nicht von Anfang an so. Also es war so ab 2013, 2014 oder dann spätestens mit der GameStar, auch ja mit diesem Meta-Ebenen-Thema, ne? Mhm, mit diesem lizenzierte Marken in Spielen. Ja, da kam das aber nicht von Anfang an. Nee, nee.
Wie würdest du denn, also heute, ne, ich habe es ja in der Anmoderation schon erzählt. Guck mal, das habe ich dir vorhin gar nicht erzählt. Also das kleine organisatorische Einwurf. Es gibt eine Anmoderation, die hast du nicht gehört, die wurde irgendwann mal aufgenommen, in der wirst du quasi und dein Werk in Gänze schon mal ganz grob vorgestellt. Deswegen nicht wundern, dass ich das gerade referenziere. Wie würdest du denn jetzt, also heute, wie gesagt, machst du ja noch einiges anderes bei deinem jetzigen Arbeitgeber, aber wie würdest du denn, ich sag mal, dein Profil als Spielejournalist so beschreiben? Also wenn du quasi den Teil deiner Arbeit mal so rausnimmst und sagen würdest, so, alles klar, das ist so Schwerpunkt von mir, das sind so Interessensthemen von mir, weiß ich nicht, das ist auch eine Textform vielleicht womöglich, mit der ich mich besonders wohlfühle. Wie würdest du dich denn da so vorstellen? Quasi dein Pokédex-Eintrag.
Pokédex-Eintrag. Da muss ich erst mal lachen.
Ja, bitte, also ich freue mich.
Ja. So, du, das ist breit gefächert. Ich könnte gar nicht sagen, was da so mein Fokus ist. Also ich mag so die längeren Artikel. Das ist ganz cool, wie mit diesen Marken, ne, wo wir da mal beim Thema jetzt bleiben. Oder als ich damals diesen Computerspiele DDR-Artikel gemacht habe,
ja.
mit den Stasi-Akten. Ich mag das einfach, wenn ich irgendwie mich irgendwo tiefer eingraben kann. Gut, das haben jetzt auch schon andere hier im Podcast gesagt und das ist ja auch häufig so bei Journalisten so. Ich nehme auch einfach gern die Spiele als Anlass, um mich dann irgendwo mit vertieft irgendwie zu beschäftigen. Mhm. Das ist ein ganz guter Anlass, um da so tiefer reinzugehen. Und jetzt kannst du nochmal die Frage wiederholen? Ich habe es schon wieder vergessen.
Wie du dein Profil als Spielejournalist beschreiben würdest, ne? Wenn man so diesen Teil deiner Arbeit mal so rausheben will, du hast schon gesagt, breit gefächert, aber gibt es dann doch nicht so Schwerpunktthemen, wo du sagen würdest, so auch heute, ne, jetzt bei der Taz, wo du jetzt bist, das ist was, da machst du dich stark für, dass das zum Beispiel in der Berichterstattung vorkommt oder da wirfst du dich auch gerne selber drauf. Gibt es da sowas, so Liebhaberthemen?
Nein. Naja, also alles, was irgendwie mit Geschichte zu tun hat, du, ich glaube, wir sind uns da ja ein bisschen ähnlich, auch so vom Werdegang dann. Also klar, die historischen Sachen, so bei Männerlords oder so, bin ich natürlich auch total ausgeflippt. Ja. Und dann habe ich auch meine Kontakte, da kann ich dann, hab ich so Historikerinnen, Historiker, die auch zu Games arbeiten und so, da gibt es dann schon so ein kleines Netzwerk. Also das, so historische Themen, dann natürlich so extrem Nischiges. Also ich beschäftige mich zum Beispiel gerade so mit dem System, wie so Schadensmodelle in Spielen entstehen und wie kompliziert das eigentlich ist. Also gern, wenn es auch so ein bisschen technisch wird. Ich hätte zum Beispiel für die GameStar auch mal was zu Star Citizen geschrieben.
Ja.
So diesen technischen Hintergrund, was die da ja planen. Ich habe schon wieder alles vergessen, aber das war auch ganz schön. Das konnte man sich gut eingraben über Reddit und so. Und das war ist super kompliziert. Ja, so technisch, historisch, ein Spiel als Anlass nehmen, um dann so das große Ganze dazu erzählen, so würde ich das umreißen.
Ja, jetzt bist du ja, wir haben es ja eben schon angedeutet, ne, bei der TAZ schon seit, um Gottes Willen, 2019 habe ich hier stehen. Kannst du mal, bevor ich irgendeine Frage stelle, nur damit ich den richtigen Rahmen wirklich sicher habe, nochmal sagen, was machst du da eigentlich genau? Also dein Aufgabenzettelchen so von Montag bis Freitag, hoffentlich nicht am Wochenende, was steht denn da so drauf? Was kann ich mir denn da so vorstellen?
Also eigentlich war ich da schon vor 10 Jahren, da habe ich das Praktikum da gemacht.
Ah, dann war ich klar, aber erst
mal wieder weg vom Fenster.
Ja. 2014, ja. Und, ja,
das ist verrückt, da waren die noch im alten Haus und sind dann irgendwann umgezogen ins neue. Und 2019 habe ich da Volontariat gemacht. Mhm. Ja, also ich habe da ja 2 Stellenanteile, einmal im Social-Media-Bereich und einmal auf der taz.de, auf der Internetseite. Also bei den, auf der Internetseite steuere ich quasi den Webauftritt, das nennt man CVD, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, also Chef vom Dienst, dass man dann quasi Überschriften und Teaser macht und die Taz bietet sich halt an, weil da kannst du auch mal so richtig, ich nenne es jetzt mal rotzige Überschriften hinknallen, da muss das nicht immer alles so sehr bierernst sein, das taugt mir total gut, das macht richtig Spaß. Und beim Social Media Auftritt, ne, machen wir dann halt so Kacheln und so Grafiken für Instagram unter anderem und da kann man halt auch so, sag ich mal so, lockerer ein bisschen posten, coole Zeilen machen, das macht total Spaß. Und ich bin da nicht so, also ich habe also so einen kleineren Stellenanteil, dann setze ich mir das so baukastenmäßig zusammen, ist jetzt nicht, dass ich Montag bis Freitag dann da sitze und dann habe ich mal 2-3 Tage Dienst, dann schreibe ich weiter am Artikel und so und so setze ich mir das zusammen. Das macht mir Spaß.
Ja, und parallel, auch nur damit ich es richtig verstehe, ne, auch freiberuflich tätig für Zeit Online.
Genau.
Und für GameStar. Und wahrscheinlich dann noch so diverse, was halt noch so auf den Tisch kommt.
Und die Titanic.
Und die, oh ja, stimmt, das habe ich ja auch noch stehen, genau. Und die Titanic. Mensch, eine ganze Menge. Kann ich mal fragen, wie hoch ist der Stresspegel so in deinem klassischen Arbeitsalltag? Weil das klingt schon nach sehr vielen Bausteinen, die da manövriert werden.
Also, es kommt drauf an, also manchmal ist es relativ ruhig und dann gibt es Tage, wo natürlich wirklich alles gleichzeitig kommt und das ist besonders, das kennst du ja, wenn so im Herbst oder so dann alle Spiele, alle guten Spiele erscheinen, dann ist es halt echt brutal, dann ist es wirklich Schlag auf Schlag und dann ist auch das, zum Beispiel das Spielespielen dann auch jetzt nicht mehr so oft Spaß, sondern dann ist es halt wirklich einfach nur eine Arbeit, dass das dann irgendwie analysieren muss, das Spiel, dann ist es anstrengend. Aber sonst habe ich mich so an dieses, ich nenne es immer so, Jonglieren gewöhnt und es hält sich im Rahmen, finde ich, bis auf diese Spitzen, die so sind.
Ja. Jetzt sind wir ja Kollegen, Fachkollegen, ne? Wir bewegen uns in ähnlichen, vielleicht sogar gleichen Metiers. Deswegen würde mich mal interessieren, wie guckst du denn in den Journalismus über Spiele jetzt im Ganzen so hinein, hier in Deutschland? Also so von General Interest Berichterstattung, die du ja auch mitgestaltest, bis hin zur Fachpresse, wo du ja ebenfalls deine Finger im Spiel hast. Wie guckst du so rein? Was ist so, ne, stell dir das vor, wie so ein Landschaftsbild, auf das du schaust. Sehe ich da eher blühende Wiesen oder sehe ich da eher Ruinen oder sehe ich da Brände? Also wie fühlst du dich da so dem gegenüber, mit dem du dich da so jeden Tag im Grunde beruflich auseinandersetzt?
Also es gibt blühende Wiesen und Ruinen und Brände, würde ich sagen, alles gleichzeitig. Nee, es hat sich schon sehr verbessert. Also wenn ich mal gucke, vor 10 Jahren, wenn wir das mal so als Leitmotiv durch die Folge hier nehmen, vor 10 Jahren, da gab es ja noch die WASD und so. Ja. Ich hatte das Gefühl, es war viel schwieriger, vor 10 Jahren irgendwo zu landen, also bei so Medien. Ich finde, heute kommt man gut rein. Es ist abwechslungsreich und dass vor allen Dingen so die großen Medien, jetzt wie Zeit Online oder so, oder auch bei den anderen Zeitschriften oder Magazinen, der Spiegel hat das ja auch, du hast ja auch den Markus hier schon zu Gast.
Markus Böhm,
das hat sich verbessert. Also ich würde sagen, dass das da wirklich breit gefächert ist. Da sieht man auch, dass die Spiele dann irgendwie mehr in der Mitte der Gesellschaft in Anführungsstrichen angekommen sind. Und dass du eben auch bei den großen Medienhäusern darüber dann schreiben kannst, dass sie sich da so ihren Platz erkämpft haben. Und dass es auch nicht immer dann diesen großen Dreh braucht, sondern manchmal reicht es auch einfach, dass du das Spiel rezensierst. Und ich fand, vor 10 Jahren oder so wäre das so nicht möglich gewesen. Dementsprechend habe ich ein gutes Gefühl. Das hat sich gut entwickelt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Würde mich auch interessieren, deine Meinung.
Anders. Aber bevor ich irgendwas sage, es geht ja hier vor allem um dich, das ist ja viel interessanter, würde ich jetzt nochmal nachhaken. Das klingt ja nach einem sehr zufriedenen Gesamteindruck. Gibt's nicht doch noch was, wo du dann sagen würdest, so, okay, wenn jetzt bei einer bei einem Detail dieses Landschaftsbildes, wenn wir mal bei dem Bild bleiben, verändern könntest. Mhm. Gibt es da was, wo du sagen würdest, so boah, du, das ist aber, das nervt schon ein bisschen beim Auftreten?
Naja, also ich sag mal so, die Bezahlung könnte halt immer noch besser sein. Das ist ja das, wo sich viele drüber aufregen. Das ist das Ding. Ich meine, wenn du das so puzzelst und so verschiedene Sachen hast, dann summiert sich das schon. Aber ich glaube, wenn du dann anfängst und dann vielleicht nur einen Auftraggeber hast oder so, stelle ich mir das schon schwer vor. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel auch nur Texte schreiben würde, dann würde ich, glaube ich, auch nicht so über die Runden kommen. Deswegen habe ich ja noch das kombiniert mit der Taz-Festanstellung, wo ich das dann eben dann so abgesichert bin und das andere dann halt dazu mache. Ich glaube, nur so, das wäre schwierig. Also klar, Bezahlung nach wie vor, würde ich sagen, ist ein Problem.
Siehst du da irgendeine Möglichkeit, diesen Zustand mal zu verbessern? Ich habe da vor einiger Zeit hier mit Jochen Gebauer gemeinsam so eine kleine Erhebung innerhalb der Branche gemacht, wo wir dann viele Leute gefragt haben, was verdienen die eigentlich? Also freiberuflich und festangestellt, und da wurde ein Eindruck bestätigt, den ich da vorher schon hatte durch die anekdotischen Gespräche, die ich so geführt habe, dass, genau wie du sagst, die Leute einfach arschwenig verdienen. Also die Honorare sind oft eine Frechheit. Und das große Problem, was ich dann so auch gesehen habe in Gesprächen mit den Leuten und wenn man sich dann damit nochmal näher beschäftigt, liegt leider auch so ein bisschen auf der Hand, nämlich dass zum einen so ein bisschen die Wertschätzung bei manchen Redaktionen fehlt für wirklich aufwendige und auch gut geschriebene und gemachte Texte, dass man also gar nicht erstmal mit so einem Mindset rangeht und sagt so, na klar, dafür zahlen wir auch 1.000 Euro, wenn uns die Qualität quasi das wert ist. Und zum anderen, wenn Leute dann jetzt, die vielleicht schon etablierter sind, sagen, nö, ist mir zu billig, ich möchte das nicht, ich möchte mehr Geld, dass dann Redaktionen sagen können, du, so Leute wie dich gibt's 100 andere. Wir fragen einfach jemanden, der es für weniger Geld macht, weil, wie gesagt, da kommen wir wieder zum ersten Punkt. Die Qualität ist nicht so wichtig, es geht vielmehr um die Geschwindigkeit und um die Präsenz bei Google und Co. Siehst du einen Weg, das System irgendwie trotzdem auf ein besseres Level zu heben?
Oh, da könnte ich jetzt sehr lange antworten. Eine sehr große Frage.
Ja, bitte, also.
Ich habe die perfekte Lösung. Na klar, jetzt ja. Nein, also keine Ahnung. Der Punkt ist, für alle, für die ich geschrieben habe, bisher zum Beispiel bei den Honoraren oder so, man konnte da immer verhandeln. Also ich glaube, man kann dann schon mit einem größeren Selbstvertrauen dahin kommen und sagen, hier, ich bin da und ich verkaufe mich vor allen Dingen nicht unter Wert. Wenn ich zum Beispiel für die GameStar oder so geschrieben habe, dann konnte ich dann auch sagen, nee, können wir noch ein bisschen mehr machen oder so, weil das war jetzt echt viel Aufwand und so. Also in der Hinsicht würde ich sagen, ein Punkt wäre dann vielleicht wirklich mit größerem Selbstvertrauen dann in diese Verhandlungen reinzugehen. Das sagt sich jetzt natürlich so leicht, wenn man nicht quasi nur, ich jetzt zum Beispiel, komplett nur auf die Freiberuflichkeit angewiesen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man ganz neu ist und den ersten Text schreibt und versucht, den Fuß in die Tür zu kriegen, dass man dann jetzt nicht irgendwie hier da steht, hier Michael Graf, ich will jetzt aber 300 Euro mehr für den Text, weil sonst kann ich das nicht machen. Also das ist schwierig.
Ich habe mir Gedanken über eine mögliche Lösung gemacht und ich würde gerne mal wirklich deine Gedanken dazu hören, was du davon hältst. Und zwar, das ist etwas, was ich schon mal als Thema hier hatte vor einiger Zeit gemeinsam mit Lea Irion, die Teil des OKCOOL-Teams ist. Da hatten wir mal in einer anderen Diskussionsrunde darüber gesprochen, wie sinnvoll es wäre, einen Preis für Spielejournalismus einzurichten. Eine Auszeichnung quasi für, wie man es auch immer bemisst, hervorragendes Arbeiten in der spielejournalistischen Welt. Dass man quasi von der Seite kommt und sagt, so, wir schaffen einen Anreiz, eben doch qualitativ und damit auch besser bezahlte Texte oder andere Erzeugnisse aus dem Journalismus irgendwo, ne, zu unterstützen, anzubieten, die bei uns in der Redaktion zu haben, weil sich vielleicht Redaktionen damit schmücken wollen, keine Ahnung. So, was hältst du von dieser Idee? Weil es ist ja doch auffällig, dass diese Lücke klafft. Es gab vor Jahren mal so eine Medienauszeichnung oder so. Einmal wurde die ausgestrahlt, organisiert. Oh Gott. Ja, genau, von der Games Week Berlin oder so. Irgendwo in diesem Umfeld. Einmal gab's das und danach nie wieder. Was hältst du davon, wenn man so eine Auszeichnung schafft und sagt, wir zeichnen einmal im Jahr hervorragenden Spielejournalismus aus?
Ich habe das hier gerade mal geöffnet bei Journalistenpreise. Da gab es diesen Preisträger des Awards Medienpreis Games 2018 war das. Und da wurde das schon wurden Texte ausgezeichnet. Dieses Seekrank im Büro 2018, und so. Ja. Naja. Vom WASD-Magazin und Zeit Online. Ich weiß nicht, ob das dotiert war als Preis. So gesehen finde ich die Idee aber gut, ich glaube nicht. Ich weiß nicht.
Ja.
Ich finde die Idee gut. Ich weiß nicht, also ob man dafür Geld kriegen würde. Hast du da was zu gesagt? Also habt ihr das überlegt, ob der dann quasi dotiert wäre, der Preis?
Also ich glaube, das lege ich jetzt mal in deine Hand, was du davon so halten würdest. Weil es würde mich wirklich mehr interessieren als jemand, der ebenfalls viel in diesem Bereich unterwegs ist, was das so mit dir macht, diese Vorstellung, dass es diesen Preis gäbe.
Ich glaube, es wäre vor allen Dingen, also für mich wäre wichtig in dem Punkt, dass es dann so eine Sichtbarkeit erzeugt. Hallo, wir haben irgendwie, ja. Uns gibt es ja auch als Journalisten und wir machen halt genauso viel und genauso große Arbeit und es ist genauso ein Kulturprodukt wie alles andere, dass man es dann wirklich auf Augenhöhe bezeichnen würde. Und das würde mich total freuen. Und für mich müsste das auch jetzt nicht unbedingt Geld geben bei dem Preis, sondern ich würde mich einfach über die Sichtbarkeit dann freuen. Dementsprechend denke ich, ja, das könnte ein Baustein sein, auf jeden Fall.
Das klingt fast so, wie du es betonst, als hättest du weitere Bausteine im Hinterkopf. Ich muss nachfragen.
ich weiß nicht, ob das nur ein Preis lösen kann, weißt du? Also das ist ja generell die Sache, wie weit sind Spiele auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Ich würde sagen, okay, man macht diesen Preis und dann muss auch einfach irgendwie noch weiter Zeit vergehen. Du hast ja gesehen, ne, das ist jetzt auch in den letzten 10 Jahren dann eben von den kleineren Fachmedien dann eben groß in die großen Mainstream-Medien langsam gesickert ist. Und ich denke, dass es auch so weitergeht. Und wenn du dann den Preis dazu noch hast, dann ist das gut und da muss einfach noch weiter Zeit vergehen.
Nochmal von dort weg zu deiner eigenen Arbeit. Das ist eine Frage, die ist mir gerade beim Zuhören aufgefallen, das habe ich dir noch gar nicht gefragt. Das wäre, glaube ich, nicht nur für mich, sondern auch für die Leute da draußen interessant. Hier in diesem Podcast, ne, gibt es ja unten eine Folgenbeschreibung und da ist ja auch immer ein bisschen Platz für so allerlei, was man da noch so reinpacken kann. Wenn ich da jetzt reinpacken würde, einen Link zu dem Artikel, auf den du am meisten stolz bist, wo du sagst wirklich so, wow, da habe ich gerade am meisten Stolz, am stolzesten, um Gottes Willen, entschuldige, ich weiß auch nicht, was ich lösen. Am stolzesten. Also das, was dich mit am meisten Stolz erfüllt, was wäre das für ein Text, wo du vielleicht auch sagen würdest, den würde ich auch für diesen Preis da einreichen, wenn es den schon geben würde?
Ja, das ist schon der Stasi-DDR-Aktentext, der von Ende 2018.
Abgefahren,
ja,
das Ding. Ist ja schon... Abgefahrenes Ding, ich habe den hier gerade vor mir, deswegen auch abgefahren, nicht nur wegen der Recherchetiefe des Beitrags, sondern auch wegen der Präsentation. Das ist ja wirklich so ein, ja, wie nennt man das denn, so ein Webartikel oder so ein Artikel mit so interaktiven Elementen und die Seite verändert sich, wenn man scrollt und so. Wie kam es denn dazu eigentlich?
Ja, also ich hatte das ursprünglich für die GameStar ja gemacht, die grobere Form von dem Text. Und dann hat sich das ergeben, dass ich das für Zeit Online noch machen konnte. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dachte ich mir so, Mensch, da gibt's doch vielleicht noch Aktenmaterial zu dem Thema. Und dann hatte ich eine Anfrage gestellt bei der Unterlagenbehörde. Und dann hat es so ein paar Monate gedauert. Und dann irgendwann kam so die Antwort, ja, sehr geehrter Herr Giesler, wir haben hier 600 Seiten gefunden. Und ich so, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Und bin dann in Leipzig da zur Behörde dann gegangen. An der runden Ecke nennt sich das. Ja, das ist so, das war da früher die Stasi-Zentrale da direkt an der Ecke. Bin dann reingegangen und habe dann so einen riesen Aktenstapel bekommen und habe den dann so aufgemacht und dann war das halt wirklich wie so eine Goldgrube, weil da war erstmal, ging's so auf, also habe ich die erste geöffnet und dann stand so da ein inoffizieller Mitarbeiter, also so ein angeheuerter Stasi-Spitzel, der damals in diesem Computerclub in Ost-Berlin da unterwegs war und die Leute ausgestöbert hat und dort, also spioniert hat und dort dann auch die ganzen Spielenamen niedergeschrieben hat. Und dann habe ich diese Liste gefunden mit diesen Spielen, die ins Deutsche übersetzt wurden mit den beknackten Namen. Und ich dachte mir so, wow, krass, dass es sowas gibt. Naja, und dann habe ich dann gesagt, hier zur Zeit Online wollen wir da was Größeres zu machen. Und dann haben die gesagt, ja, schreib erst mal auf und wir gucken dann, wie sich das entwickelt. Und am Anfang war das auch noch gar nicht so geplant. Und dann ist das irgendwie immer größer geworden und dann haben die Leute, die dann die Optik umgesetzt haben von dem Team, die hatten dann auch richtig Bock, das wurde mir dann im Nachhinein so erzählt und die haben dann auch richtig, richtig lange dann gearbeitet und teils auch bis tief in die Nacht und dann, weil die auch teilweise Gamer waren und dann irgendwie dann teilweise das früher auch, die kannten diese alten Spiele. Und haben dann diese Optik gebastelt. Und dann haben sie mir den dann so gezeigt in der Grobversion und ich dachte mir so, oh, das ist ja richtig geil geworden.
Ja. Also wirklich, ich bin da ganz angetan von den, ich werde den auch auf jeden Fall verlinken, dass die Leute sich das mal ansehen können. Was mich natürlich auch brennend interessiert, hast du jemals Feedback bekommen von den Leuten von der Zeit, inwiefern diese Arbeit, die da ja reingeflossen ist, sich da auch, wie man es auch immer werten will, gelohnt hat? Also gab es da nochmal irgendwie ein Feedback oder so? Also in Hinblick, also, wenn wir das nochmal genauer sagen, in Hinblick auf ne ja. hier Interesse der Leserinnen und Leser, weiß ich nicht, Abonnementsteigerung, keine Ahnung.
Also von den Klicks hat er 100.000 oder also damals hat er 100.000 gehabt. Das ging dann noch, der wird jetzt noch im längeren Verlauf wahrscheinlich noch ein bisschen was geholt haben.
Ja.
Also das war gut. Nö, ich wurde dann in die Redaktion eingeladen und dann wollten die mit mir so quatschen und so und dann haben wir dann zusammen Bier getrunken und so, das war ganz lustig. Und dann fanden die das, fanden das gut und dann wollten die auch wissen, wie bist du auf das Thema gekommen, das ist ja voll nischig. Und dann fand ich das auch so faszinierend, weil, weißt du, dass dann so trotzdem diese Nische ihren Platz in so einem Riesenmedium gefunden hat. Das fand ich super.
Ja, das ist, glaube ich, auch was ich persönlich auch für meine Arbeit in Zukunft noch viel mehr mitnehmen will, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man in der Nische bisschen gräbt und dann wirklich mit aller Ernsthaftigkeit da mal Dinge aufarbeitet, dass das ironischerweise super viele Leute interessiert. Ich muss immer wieder darauf verweisen, einer der erfolgreichsten Artikel, die ich jemals geschrieben habe, was Reichweite, aber auch Impact sozusagen anging, war diese doofe Brücke in Assassin's Creed. Das ist jetzt mittlerweile schon 4 Jahre her, dass ich im Oxford-Institut da der Historiker angerufen habe und gefragt habe, ey, die Brücke in Assassin's Creed, gibt's die wirklich in England und so weiter und so fort. Und ich werde bis heute auf Veranstaltungen in der Branche auf diesen Artikel angesprochen und ich kann es nicht glauben und das ist echt ein Reminder, es lohnt sich, diese Themen einfach mal zu beleuchten, es lohnt sich wirklich.
Ja, total, auch wenn du irgendwelche Nerd-Spiele oder so spielst, zum Beispiel, ich spiele mit meinem Cousin seit über einem Jahr SnowRunner, ganz schlimm, das ist dieses Truck-Simulationsspiel, wo du so Schwergüter mitten durch die Natur transportierst und so. Dann habe ich auch schon 2 Forscher zu interviewt und so und die dann so sagen, oh, das ist sehr faszinierend, wie sich die Fahrzeuge bewegen, so vor und zurück und wie man dann den Allrad einlegen muss und dann die Differentialsperre, das ist wie ein Ballett im Schlamm, der da geschrieben, der eine. Und ich so, okay. Und das ist total irre, aber da kannst du auch was draus machen. Also die Nische rockt, sag ich mal.
Wie geht's denn jetzt für dich weiter? Also ne, du hast dir ja da wirklich da die Bausteine, sag ich mal, für das berufliche Glück ne zurechtgelegt. Ne, verschiedene Dinge, die du machen kannst und machen darfst, das ist ja super toll. Geht das jetzt einfach immer so weiter oder bist du jemand, der dann sagt so, Leute, irgendwann ne mache ich auch mal was ganz Eigenes. Das ist ja heute so einfach wie noch nie, zumindest das grundsätzlich sich mal auszudenken. Wie tickst du denn da so? Wie sieht der Plan aus?
Also ich habe da gar keinen Plan, würde ich jetzt sagen. Das sind so diese Bausteine, das habe ich mir vor 10 Jahren ungefähr so überlegt. Und jetzt ist es so gekommen und du weißt ja, dass ich dann, habe ich ja vorhin angedeutet, so denke, oh Gott, es ist alles so richtig, wie ich es gemacht habe und ich will mir jetzt keine Gedanken machen. Das fällt mir immer sehr schwer. Dementsprechend würde ich das jetzt erstmal so lassen und könnte dir gar nicht sagen, wie es in 10 Jahren oder so aussieht. Ich hab keine Ahnung. Ich finde es jetzt gerade gut, so wie es ist. Wenn sich irgendwas anderes ergibt, würde ich das auch irgendwie mit aufnehmen oder mit verwursteln. Aber kann ich dir jetzt so nicht sagen.
Ja, Vorschlag für dich. Dafür ist dieses Format da. Okay, cool, trifft wieder. In 10 Jahren kommt meine Einladung an dich und dann können wir mal ein bisschen zurückschauen und gucken, was hat sich getan? Welche Bausteine gibt's noch? Das können wir noch machen, oder? Wollen wir da Hand drauf geben?
Können wir sehr gerne machen.
Sehr gut. Da haben wir das doch. Toll. Du, damit sind wir angekommen. Am Ende unseres Gesprächs, es verging ja wie im Sauseschritt und wir haben ganz tief geblickt. Also ich bin jetzt nur, ich werde direkt im Anschluss duschen müssen, weil ich die alten Pitches von mir da überflogen habe. Furchtbar. Aber vielen Dank. Ihr habt mich wirklich gefreut, dass das hier geklappt hat mit dir.
Ja, danke für die Einladung.
Und damit herzlichen Dank an alle Beteiligten und euch da draußen sowieso fürs Zuhören, fürs Gestalten, fürs Mitmachen, für die Existenz all der tollen Dinge in dieser Welt inklusive Schokoladentorte. Ich freue mich sehr und wünsche euch eine fantastische Woche. Das war's. Ihr könnt den Kinoraum verlassen, eine kleine Cola oder sonstiges Getränk draußen schnappen, mal kurz durchatmen und dann wieder zurückkehren. Denn wenn ihr Orky Cool finanziell unterstützt, wird schon am Dienstag die nächste Folge auf euch zusausen. Und ohne zu wissen, was ich da eigentlich geplant habe jetzt in diesem Moment, kann ich euch verraten, es wird großartig. Da wenn das mal nicht schmackhaft klingt, dann weiß ich auch nicht. So, tschüss.